Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Von der Größe her ist sie ja eines von vielen KMUs in der Schweiz, die Firma Ems Chemie. Aber sie ist bekannter als andere Firmen dieser Größe und das liegt vor allem an einem Namen, Blocher. Seit Jahrzehnten steht der Name für das Unternehmen und die Firma wird dieses Jahr 75. Aus diesem Anlass hat die Ems eine Jubiläumsschrift, eine Unternehmensbiografie schreiben lassen. Eine Geschichte vom Emserwasser bis zum Airbag-Zünder, vom Nylon aus Graubünden bis zu modernsten Kunststoffgranulaten. Eine typische Geschichte für ein Schweizer Unternehmen, das sich international durchsetzen muss. Urs Sigrist redet darüber mit dem Autor dieser Ems-Jubiläumsschrift, mit dem Journalisten Karl Lüent.
Das Tagesgespräch.
Herr Lüent, die Ems Chemie kennt man eben wegen dem Namen Blocher. Man kennt ja aber auch wegen der Fabrik zu Ems. Wenn man dort mitten in den Bergen vorbeifährt, so kennt sie von aussen jeden. Wie sieht es von innen aus?
Von innen sieht es grossindustriell aus, mit einem Haufen Konverter, mit riesigen Hallen. Und jedermann fragt sich auch schon der da durchfährt, wie um Gottes Willen kommt eine Chemiefabrik, eine Basischemiefabrik ins Voralpengebiet. Und das ist genau das Interessante an der Geschichte, jedenfalls ihrem Anfang.
Eben, es ist ein unmöglicher Standort, sagt sogar der Christoph Blocher selber, kann man auch immer wieder hören. Warum ist man dort hergegangen?
Weil man das Abfallholz aus den Bündner Wäldern hat wollen nutzen. Und zwar ist das ein kriegswirtschaftliches Projekt gewesen, das nicht müssen auf Rentabilität Rücksicht nehmen. Technik war die Holzverzuckerung gewesen, das heisst, ich mache aus Abfallholz Treibstoff.
Das heisst, es war so das erste Bioethanol, das man hergestellt hat?
Ja, es war noch nicht sehr bio gewesen, aber ja. Und es ist grossindustriell hergestellt worden. Das sogenannte Emserwasser, also auf Deutsch gesagt Benzinersatz, hat zeitweise, vor allem in der zweiten Hälfte vom Zweiten Weltkrieg, bis zu 27% vom schweizerischen Treibstoffbedarf deckt, vor allem natürlich für die Armee.
Das heisst, die Ems Chemie, oder dort sind es glaube ich noch die Emser Werk gewesen, wie es geheißen haben,
richtig, ja.
Ist also entstanden aufgrund von der Kriegswirtschaft.
Unter völlig künstlichen Bedingungen, denn sie ist ja, und das ist ja nachher in der Nachkriegszeit auch das Problem geworden, sie wäre unter marktwirtschaftlichen Bedingungen nie lebensfähig gewesen, weil sie etwa einen Faktor 4 vom Preis haben, wo nachher auf dem Weltmarkt gezahlt worden ist für Treibstoff.
Also der Treibstoff ist einfach nicht marktfähig gewesen.
Ja, aber der Treibstoff ist nicht erhältlich gewesen. Während dem Zweiten Weltkrieg, und Vogel friss oder stirb, dann macht man es halt selber. Das ist die Chance gewesen, wo der Werner Oswald gepackt hat und er hat seine Holzverzuckerungs AG, so ist sie gegründet worden, 1936, so überhaupt auf die Beine gebracht.
Dass man eben mitten in den Bergen war, hat den Vorteil gehabt, dass Holz gerade dort war. Es hat auch den Vorteil gehabt, dass die Energie gerade dort war.
Genau, das sind die zwei Faktoren gewesen.
Wie wichtig sind die Arbeiter gewesen, dass auch die dort sind? Oder dass man den Bauern, habe ich lesen eben in dem Buch auch, dass man auch den Bauern noch eine gewisse Existenzgrundlage
hat? Das ist der dritte wesentliche Faktor gewesen, Arbeitskraft. Was während dem Zweiten Weltkrieg ein Problem gewesen ist in der Industrie, weil ja im Schnitt bis zu einem Drittel von der Mannen, jeweils im Militär gewesen sind.
Nach dem Krieg dann ist das Emserwasser noch weiter produziert worden. Es hat dann eine Abstimmung gegeben in den 50er Jahren darüber. Das hat mich schon sehr, sehr an einen, wie soll ich sagen, abgeschotteten Markt. Da ist alles abgesprochen. Alles hat eigentlich aufgrund von Subventionen funktioniert. Ist der Eindruck richtig?
Der Eindruck ist richtig. Es hat sowieso in der Schweizer Wirtschaft bis die 70er, 80er Jahre eigentlich, bis der EU-Druck gekommen ist, sehr vieles auf der Kartellebene auch funktioniert. Das Problem in den 50er Jahren war, man hat die Investitionen, die ja aus kriegswirtschaftlichen Gründen, wie gesagt, gemacht worden sind, wollen fertig amortisieren und hat dann eine Verlängerung von 5 Jahren, glaube ich, beantragt. Und gegen das ist das Referendum ergriffen worden. Verlängerung von was? Von dem Beimischungszwang. Das hat natürlich am ACS und TCS nicht gepasst.
Also man
hätte
müssen von dem Holzbenzin
beimischen. Überteuerte Ethanol müssen am wiedererhältlichen Treibstoff beimischen. Und das hat erstens an den Automobilverbänden nicht gepasst. Das hat an der chemischen Industrie, vor allem der Lonza, nicht gepasst, weil sie Angst hatten, da wird ein Konkurrent, der auf anderen Gebieten könnte aktiv werden, wird gefördert auf unsere Kosten. Und drittens, und das ist wahrscheinlich matchentscheidend gewesen, das hat dem Gottlieb Duttweiler, dem Mikrogründer, nicht gepasst. Und die Koalition gegen die Koalition der Bergkantone und von den Gewerkschaften und Sozialdemokraten, die hat sich durchgesetzt, sodass 1956 Ems mit dem Volksnein eigentlich vor dem Abgrund, vor dem Nichts gestanden ist.
Also das heisst, es ist sozusagen das Arbeitsplatzargument, also dass man Arbeitsplätze eben in dieser Bergwelt, im Graubünden ist der grösste Arbeitgeber gewesen, ja von Anfang an die Emser Werk, dass man die hat wollen behalten, ist gestanden gegen, wie soll ich sagen, so ein Gemisch von industriellen Konkurrenzinteressenten.
Ganz richtig.
Das war in den 50er Jahren, dann hat man ja zum ersten Mal, Sie schreiben es im Verlauf vom Buch, die Ems-Chemie hat sich sozusagen viermal neu erfinden müssen. Da hat man sie eigentlich zum ersten Mal neu erfinden müssen. Das war ein Zwischenschritt dann gewesen mit Dünger, den man produziert hat dort oben. Nachher sind Kunstfasern gekommen. Grilon hat das geheißen.
Ja, also, das ist Graubündner Nylon.
Graubündner Nylon, das war eine relativ lange Zeit, wo die Kunstfasern dort produziert worden sind. Und dann ist der vierte Schnitt gekommen.
Zuerst mit der Ölkrise und nachher mit der Abwanderung von der Textilindustrie, also von der faserverarbeitenden Industrie im Fernen Osten. Also man hat plötzlich keine Faserfabriken in Europa mehr gebraucht, weil die Verarbeiter alle in China und Taiwan und weiss ich wo gesessen sind. Und dann, es ist einfach das Faszinierende an dieser Firma, die hat sich ständig müssen neu erfinden und sich eigentlich am eigenen Schopf zum Dreck ausziehen. Und ganz typisch ist die Reaktion auf die Textilkrise gewesen. Eines Tages haben sie halt nicht mehr Textilfasern verkauft, sondern Faserfabriken. Und haben angefangen, China, wo damals gerade am Aufmachen war, ausrüsten mit, ich glaube, insgesamt 117 sättigen Fabriken. Da haben sie das Engineering machen können. Da haben sie verdienen an der Vermittlung der industriellen Ausrüstung. Und das sind sehr, sehr gute Geschäfte gewesen.
Viermal neu erfunden. Sie haben auch andere Unternehmen schon Biografien geschrieben, genauer angeschaut. Ist denn das sehr aussergewöhnlich, dass man viermal sozusagen bei Null wieder muss anfangen mit einem ganz neuen Produkt?
Ja, das Aussergewöhnliche war aber, dass es eigentlich jedes Mal eine Existenzfrage war, dass auch die Reserven nicht gelangt haben. Die Firma ist finanziell zeitweise sehr, sehr schlecht gestanden in den 60er und 70er Jahren. Also der heute noch lebende Finanzchef, der Herr Imhof, hat wörtlich und zitierbar gesagt, ich habe jedes Jahr müssen zaubern, um noch einen Abschluss können zu zeigen, der einigermassen anständig ausgesehen hat.
Eben, das war ja noch die Zeit, wo man das hat dürfen.
Ja, natürlich. Da haben sie keine Publizitätsvorschriften gehabt und keinen Aktionärschutz wie heute, obwohl es ist ja immer eine börsengelistete Gesellschaft gewesen.
Aber die Krisen, die Sie würden Sie sagen, sind besonders stark jeweils spürbar gewesen.
Sie sind existenzgefährdend gewesen. Also es ist es hat Zeiten gegeben, da hat Ems noch eine Eigenkapitalquote von 6% gehabt. Das ist technisch eigentlich pleite.
Das heisst, praktisch viermal pleite.
Nicht gerade viermal. Aber sie haben natürlich damals auch profitiert vom Substanzdenken von den Banken. Werner Oswald, der Gründer, den man nie vergessen darf, Werner Oswald hat Land zusammengekauft wie ein Weltmeister in dem Graubünden oben und hat sich früh auch auf die Ausbeutung von der Wasserkraft konzentriert, hat eigene Kraftwerke gebaut und
also dort eigentlich sehr weitsichtig.
Hat sehr, sehr weitsichtig. Nein, das muss man betonen. Gehandelt und hat diese Substanz immer als Pfand können einsetzen für Betriebskredite, die die Grossbanken dann gegeben haben.
Er hat auch, wenn wir gerade noch schnell bei dem Werner Oswald beim Gründer bleiben, er hat auch Schlösser gekauft, hat geschaut, dass beispielsweise die Flusslandschaft dort in Tomaten Ems erhalten bleibt. Ist er auch so etwas ein bisschen wie ein Regionalfürst gewesen?
Ja, nicht, ein Regionalfürst, ja, aber ich habe ihn nicht gekannt, ein Patriot. Also, er ist eine ganz merkwürdige Mischung, auch in seiner Gründungsmotivation für die Emserwerke, aus Profitstreben und Patriotismus. Also, die Absicht, Arbeit zu schaffen, dem Bündnerland, das er sehr geliebt hat, ist ein Walser gewesen, also von Herkunft her, zu helfen, die ist ganz stark gewesen und die Schlösser, Reichenau und so weiter, die sind eigentlich auch eingegangen, weil sich niemand sonst darum gekümmert hat.
Also, aber nicht nur Profitinteressen, sondern auch durchaus wieder zu feststellen.
Es war eine Mischung gewesen. Mit dem hat er natürlich auch sich das Wohlwollen von der Bündnerregierung können erwerben und dann sich schon auch geschäftlich helfen. Also man darf ihn nicht als reinen Idealist sehen, aber auch nicht als der kalte Geschäftsmann.
Das war der Gründer gewesen. Von dieser Ems-Chemie zu seinem Ziehsohn ist dann eben der Christoph Locher geworden, der noch irgendwie schon mit 30 ist, als erste Stelle in die Emser-Werke
ja, schon als Student.
Schon als Student.
Schon als Student, ja.
Machen wir jetzt den Sprung zu dem vierten, sozusagen, Umwandlung, Neuerfindung von Ems-Chemie. Dort ist dann der Christoph Locher wirklich, zuvorderst dabei gewesen, 1983. Man hat, die Ems-Chemie nach dem Tod vom Gründer verkaufen. Und man hat einfach keinen Käufer gefunden.
So ist es. Das heisst, man hat die Käufer gehabt. Der Jack Welch, der berühmte General Electric Oberboss, ist mehr als einmal in Zürich gewesen, weil General Electric hat damals eine grosse chemische Abteilung gehabt. Die haben die Emser-Werke kaufen. Was haben sie kaufen? Sie haben Patent, das Know-how und Kundenlisten kaufen. Und von diesen 800 oder 1000 Leuten hat niemand geredet. Jack Welch hat gesagt, ja, give you another 20 millions. Also ich gebe noch 20 Millionen, um das Problem zu lösen. Da hat der Blocher am Verhandlungstisch gesagt, ja, hey, die brauchen nicht Geld, die brauchen Arbeit, und zwar nachhaltig. Also mit anderen Worten, es ist kein Kaufinteressent da gewesen, der bereit gewesen wäre, eine Weiterführungsverpflichtung zu übernehmen.
Aber ist das nur ein Trick, in Anführungszeichen, gewesen, dass der Christoph Locher gesagt hat, ja, die Arbeitsplätze müssen erhalten bleiben, weil, ich meine, rein von der unternehmerischen Logik her, haben ja die General Electric genau richtig argumentiert.
Ich glaube, es ist mehr als ein Trick gewesen. Es ist natürlich auch eine Zeit gewesen, wo die Wirtschaft nicht sehr gut gelaufen ist, wo die Industrie in der Krise war. Vergessen Sie nicht, das war die Zeit gewesen von der ersten grossen Saurer-Krise, beispielsweise, und vor allem von der Uhren-Krise in der Schweiz. Und da ist es der Industrie nicht so gut gegangen. Das hat übrigens auch die Bereitschaft der Banken gefördert, am Blocher nachher bei der Finanzierung zu helfen. Die haben einfach gesagt, erstens um Gottes Willen nicht nochmal so ein Industrieproblem. Und das hat der Blocher auch zugegeben, mehr oder weniger klar. Er hat ihn natürlich politisch droht mit dem Druck von der Strasse. Also, ob er jetzt gerade gesagt hat, ich komme mit 1000 Bündner an die Bahnhofstrasse ein bisschen poldern, das kann man nicht beweisen, aber er stellt es nicht in Abrede.
Also, das heisst, Politiker, der dort ja auch schon war, hat da durchaus auch
Nationalrat war bereits. Er war ein etablierter Mensch. Er war im Verwaltungsrat von der damaligen SBG, also Schweizerische Bankgesellschaft. Also er war nicht irgendjemand.
Und warum? Er hat ja die Ems-Chemie praktisch ohne Geld kaufen können. Hat auf Kredit bekommen von den Banken. Aber gleich in der ersten Phase hat man dem Christoph Locher eigentlich nicht getraut. Die Banken haben dem die Ems-Chemie nicht wirklich verkaufen.
Sie haben ihn als eine Übergangslösung gesehen. Sie haben sich das, man hat keinen Käufer gefunden. Man hat gewusst, die Familie Oswald mangels Nachfolge will nicht weitermachen. Man muss eine Lösung haben. Aber man findet da keinen Käufer. Was macht der kluge Bankier? Er sagt, wir tun das Problem ein bisschen zeitlich auf der Zeitachse verlängern und haben für die 2-3 Jahre den Blocher, der macht das jetzt, wir helfen dem bei der Finanzierung, und so sind ja auch die Verträge. Sie haben dann abgemacht, wir verkaufen es in dieser Zeit und teilen uns den Gewinn. Das ist eigentlich die Ausgangslage. Die Banken haben den Blocher als Übergangslösung gesehen.
als Übergangslösung, wo die Arbeitsplätze erhalten bleiben und wo Banken auch nicht noch zusätzliches Geld haben müssen in die Hand nehmen, noch zusätzliche Risiken. Eben, Sie haben es gesagt, sind schon bei der Uhrenindustrie tüchtig.
Ja, sagen wir, kontrollierbare Risiken, Sie haben schon müssen anschütten.
Nachher ist es dann anders gekommen. Das Unternehmen ist aufgeblüht, ist schnell ein Erfolg geworden, schnell viele Millionen wert. Wie ist denn das gegangen? Man hat ja da immer ein bisschen den Eindruck gehabt, es sei bei diesem ganzen Verkauf nicht so mit rechten Dingen zugegangen. Der Christoph Blocher hat da auch noch irgendwie wieder getrickst. Wie ist denn das gegangen? Warum ist das so schnell so ein Erfolg geworden?
Aus zwei Gründen. Der Werner Oswald schon und auch der Christoph Blocher haben ja nicht geschlafen in der vorangegangenen Zeit. Sie haben die Umstellung von der eigentlich toten Faserindustrie auf die Spezialkunststoff durchaus vorangebracht. Durch das Führungsverhalten von Herrn Oswald ist es vielleicht nicht so schnell gegangen, wie es der Blocher gern gehabt hätte. Oswald ist ja dann Ende 70er Jahre gestorben und der Blocher hat natürlich einfach an die Zukunft mit Spezialkunststoff geglaubt. Die Spezialkunststoff, also Produkt, und das andere ist Börse. Börsen ist abgegangen wie eine Rakete Anfang des 80er Jahre. Und durch das sind natürlich die Pfänder, also die Aktien, die der Christoph Blocher gehabt hat, die er verpfändet hat gegen die Kredite, sind mehr wert geworden. Und plötzlich hat der Hebel für ihn angefangen zu spielen.
Und die Börse war letztlich dann die wichtigere Treibfeder, als dass sich die Kunststoffprodukte effektiv im Wert durchgesetzt haben? Oder hat einfach beides zusammengespielt?
Beides zusammengepasst. Und es ist das Glück des Tüchtigen gewesen, würde ich sagen.
Die Kunststoff Produkte, die da hergestellt werden, das sind, glaube ich, 8000 Anwendungen sind es mittlerweile. Das sind 500 Anwendungen, die jedes Jahr jetzt aktuell dazukommen. Was sind das alles für Sachen, damit man sich da auch ein bisschen ein Bild machen kann?
Fragen Sie mich nicht, ich bin nicht Chemiker, aber es sind Granulate, aus denen man Kunststoff macht, wie sie der Kunde braucht. Der Kunde ist ein Industrieller oder ein Kunststoffverarbeiter, der macht Deckel für Handy, für Kaffeemaschinen und was ganz grosses Anwendungsgebiet ist heute mit über 50% vom Umsatz Autoindustrie. Also alles, was Metallersatz
leichter ist,
was das Auto durch das energieeffizienter macht, das ist eigentlich eine Domäne von EMS. Und da sind sie natürlich im richtigen Ecken, oder?
Und der schnelle Wechsel, eben, das ist gewollt. Dass man immer sagt, Produkte, wo andere auch machen können, die stoßt man ab und man macht weiter Spezialprodukte.
Da sind sie geradezu brutal. Und der Blocher hat dann einfach das Tempo erhöht. Also das sagen natürlich alle, es gibt ja einen ganzen Haufen Kaderleute, die 30 und mehr Jahre dort sind, die sagen, das ist natürlich eine Kulturrevolution gewesen. Da sind dann die Entscheide sehr schnell gefallen, in einem sehr militärisch anmutenden, ziemlich harten, in einer schnellen Gangart, aber offensichtlich mit Erfolg.
Sie haben ja schon andere Unternehmen, Karl Lüend, auch porträtiert, also eben beispielsweise Ringier oder Kuoni. Wenn Sie sagen, die Führung, dass da so auf das Tempo geachtet wird, ist denn das, was EMS Chemie auch unterscheidet von anderen Unternehmen? Oder was ist Ihnen da vor allem aufgefallen jetzt? Was sind vor allem Unterschiede zu anderen Unternehmen, die Sie teilweise auch sehr gut kennen?
Eine fast altmodische Härte. Eine Schroffheit, ein direkter Umgangsstil. Man ist nicht, es ist kein Streichelzoo, man ist nicht lieb miteinander, man hat kein Gespürschmi-Seminar und so weiter. Man fängt früh an. Man ist sehr, sehr diszipliniert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie mit EMS zu tun haben und Sie treffen eine Abmachung, bis am nächsten Mittwoch schicke ich Ihnen das und das Manuskript. Was heisst Mittwoch? Es ist definiert, es ist spätestens 0900. Wenn ich nach den 9 liefere, habe ich nicht erfüllt.
Ah, und das ist alles genau definiert. Das heisst, die Aufträge, die man auch von Ihnen redet, die sind dann auch sehr präzise. Man kann sie überprüfen und jeder ist verantwortlich.
Genau. Das Antragswesen, wo der Christoph Blocher so viel redet von, wie ja seine Nachfolgerin, seine Tochter Maddalena Martullo weiterführt. Das ist natürlich ein genialer Trick dafür, dass der oberste Chef eigentlich einen leeren Schreibtisch hat und seine Untergebenen zwingt, behaftbar und selbstverantwortlich die Geschäfte voranzubringen und die Projekte zu fördern.
Das Führungsprinzip gelebt, habe ich gesehen letztens im Doc-Film im Schweizer Fernsehen, wo Frau Martullo, also die jetzige Chefin von der Ems-Chemie, ein Führungsseminar gemacht hat. Und da muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, habe ich den Eindruck gehabt, sie behandle ihre Kader eigentlich wie Schüler, um ihnen das beibringen. Gehört das auch zu dem Ton, zu dieser, man kann positiv sagen, autoritären Stil? Oder Sie haben gesagt, altmodisch?
Ich bin kein Insider und ich habe den Film auch gesehen und habe einen ähnlichen Eindruck gehabt. Ich habe in der Gesamtwirkung den Film hervorragend gefunden. Ich denke, es ist der unmoderne Mut, gerade auszureden, was uns fordern und auch Trauen zu fordern und das Ergebnis nachher schonungslos zu analysieren. Also es ist wenig Wischiwaschi, es hat etwas Berglerisches. Also ich meine, jedes Unternehmen hat so eine Art ein Genom, ein Rucksack, ein DNA. Ja. Und da merkt man, die sind ein paar Mal durch die Hölle gegangen. Die haben wirklich an die Säcke müssen. Und jetzt sind sie so unterwegs mit einer Mischung aus Bodenständigkeit, Vorsicht und einem ganz starken Leistungswillen. Und offensichtlich mit dem richtigen Know-how. Sonst würden sie ja nicht als, global gesehen, als Zwerg in all diesen profitablen Nischen so gute Geschäfte machen.
Wie typisch ist es die Nischenpolitik für Sie jetzt für die ganze Schweizer Industrie?
Ja, das ist total vorbildhaft. Das ist genau das, wo man mir sagt und wo ich auch glaube, dass das die Zukunft ist von der Schweizer Industrie, in welcher Branche auch immer, dass sie sich Nischen sucht, Spezialitäten pflegt, durch das möglichst lang Produkte und Dienstleistungen hat, wo eine hohe Wertschöpfung haben, wo der Kunde nicht preisempfindlich ist, weil er den Vorteil nie anders überkommt. Und dann kommt natürlich die natürliche Lebensdauer von jedem Produkt. Es geht irgendwann hinten ab, es kommen Nachahmer, Patente laufen ab, dann wird es eine Commodity und dann wird es bei Ems brutal abgestoßen, wie die Airbag-Zünder beispielsweise, die jetzt irgendwo im Osten produziert werden.
Sie haben die Unternehmensbiografie über Ems-Chemie als Auftragsarbeit geschrieben. Wie frei sind Sie gewesen?
Ich konnte mit allen reden, die mich interessiert haben. Ich habe alle Unterlagen bekommen, die ich angefordert habe. Sie können in der Schweiz Unternehmensbiografien nicht anders machen in diesem kleinen Buchmarkt, wie auf irgendeinem Weg gesponsert. Die einen machen es im wissenschaftlichen Betrieb mit Stiftungen oder Pro Helvetia oder Nationalfonds oder was auch immer. Und hier macht es halt jetzt eine Firma aus Anlass von ihrem Jubiläum. Für mich als Journalist ist wichtig, dass ich die volle Freiheit habe, das tue ich mir auch vertraglich absichern und dass es nachher das Produkt entsprechend kennzeichnet ist, als dass wir jetzt zum Beispiel ganz offen darüber reden können.
Ah, das heisst, es ist also nicht, dass Sie das Produkt dann morgen um 9 Uhr an dem Mittwoch abgegeben haben und dass nachher Frau Martullo oder Christoph Locher selber noch mit dem grossen Rotstift drüber sind, sondern da sind geringfügige Änderungen
passiert. Nein, wir haben Bereinigungsrunden gehabt, aber das hängt mit meiner Methode zusammen, indem ich eben den Auftraggeber einbeziehe. Er ist ja auch gleichzeitig eine Auskunftsperson. Es gibt zwei Durchgänge, einen auf der Ebene Richtigkeit und einen auf der Ebene Interpretation, Deutung.
Und Sie haben einfach geschaut, dass es sehr sachlich bleibt, also nicht irgendwelche polemischen Vorwürfe, die mit dem Politikerblocher, je nachdem, zu tun haben, dass die da im Raum stehen bleiben. Also Lohndumping-Stichwort haben Sie untersucht, sind
zum Schluss gekommen. Das ist erledigt, also die Geschichte mit dem Lohndumping, das war eine politische Kampagne gewesen im Vorfeld von der EWR-Abstimmung 1992. Das sieht der Herr Bodemann heute wahrscheinlich auch gleich.
Und dass sich die Unternehmensbiografie, die Sie jetzt eben geschrieben haben, und die jetzt rauskommt, auch ein bisschen, wie soll ich sagen, als Erfolgsstory liest, das hat einfach damit zu tun, dass halt das Unternehmen auch tatsächlich sehr erfolgreich ist.
Sie sagen es.
Karl Lüent, danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das Tagesgespräch mit Karl Lüent, der Journalist, hat ein Buch geschrieben über die Geschichte vom Unternehmen Ems-Chemie für Familie Blocher. Das heisst, Erfolg als Auftrag, Ems-Chemie, die Geschichte eines unmöglichen Unternehmens. Die Frage an den Karl Lüent gestellt hat der Urs Sigrist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.